Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Das erste Thema dieser Serie heute von Vorträgen lautet die Kaschrut-Gesetze in 3. Mose 11 und 5. Mose 14 und ihre geistliche Bedeutung für das Christentum. Ich möchte gleich mit ein paar Begriffserklärungen beginnen. Im Titel kommt der Ausdruck Kaschrut vor. Kaschrut bedeutet im Hebräischen rituelle Reinheit, also wörtlich Reinheit. Gemeint ist eben Reinheit gemäß dem Gesetz Mose, gemäß der Tora. Es ist ein Ausdruck, den finden Sie so in der Bibel nicht. Er stammt aus der alten rabbinischen Sprache. Im Hebräischen der Bibel findet man allerdings das verwandte Wort kasher, das bedeutet richtig sein, rein sein, akzeptabel sein, recht sein. Es kommt vor im Buch Esther, Kapitel 8, Vers 5. Und von daher kennen wir das im Deutschen übernommene Wort koscher, das kommt eben von kasher. Koscher bedeutet rein. Also es geht um die Reinheitsgesetze nach 3. Mose 11, die wir heute Morgen genauer anschauen werden, im Zusammenhang mit den Nahrungsmitteln. Aber da stellt sich schon die Frage, was gilt eigentlich für Christen? Also für Menschen, die an Jesus Christus glauben und zu seiner Gemeinde, zu seiner Kirche gehören, die besteht aus allen echt bekehrten, wiedergeborenen Christen von Pfingsten, Apostelgeschichte 2, im Jahr 32, bis zur Wiederkunft des Herrn, zur Entrückung der Gemeinde. Also, was gilt für Christen? Es ist uns allen klar, die Bibel besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil, das Alte Testament, eine Sammlung von 39 Büchern, die das Thema beinhaltet, die Verheißung, der Messias, der Erlöser wird kommen. Das Alte Testament wurde geschrieben vom Auszug aus Ägypten an bis zum letzten Propheten des Alten Testaments, Malachi. Das heißt von 1606 bis 420 vor Christus. Dann, vor etwas mehr als 2000 Jahren, kam Jesus Christus und erfüllte über 300 Prophezeiungen im Zusammenhang mit dem leidenden Messias. Seine Nachfolger mussten das Neue Testament schreiben. Eine Sammlung von 27 Büchern, geschrieben in den Jahren zwischen 32 und 100 nach Christus. Es beschreibt im Kern die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung auf den Messias hin. Die Erfüllung, der Messias ist gekommen. Nun ist es ganz wichtig, dass wir in der Bibel, Altes und Neues Testament, nicht nur diese zwei Teile unterscheiden, sondern ebenso die sieben Bündnisse und die damit verbundenen sieben Zeitalter, die die Bibel lehrt. Der erste Bund mit Adam wurde gegründet in 1. Mose 1 bis 2 beschrieben. Der Bund im Zusammenhang mit der Schöpfung des Menschen. Dann später schloss Gott den Bund mit Noah, 1. Mose 9. Noch später in der Heilsgeschichte den Bund mit Abraham, 1. Mose 12 und folgende. Später schloss Gott den Bund mit dem Volk Israel am Sinai, 2. Mose 19 und folgende. Und zu diesem Bund gehören eben auch die Kaschrut-Gesetze. In 3. Mose 11 und so weiter. Dann später findet man den Bund mit David, in 2. Samuel 7 geschlossen. In Psalm 89, Vers 3 wird über diesen Bund ausdrücklich geredet. Einen weiteren Bund Gottes wird beschrieben in Hesekiel 17, das ist der Bund mit Zedekia. Und schließlich spricht Jeremia 31 und folgende über den neuen Bund mit Israel. Mit jedem Bundesschluss begann eine neue Zeit. eine neue Epoche. Und so zerfällt eigentlich die ganze Heilsgeschichte von der Schöpfung bis hin zur Neuschöpfung in sieben Zeitalter, die immer beginnen mit einem Bund. Und nun ist es ganz wichtig, dass man eben beachtet, mit wem wurde ein Bund geschlossen, mit wem nicht. Zum Beispiel der Bund mit Adam und mit Noah wurde geschlossen mit der ganzen Menschheit und hat auch Gültigkeit, solange die Menschheit existiert hier auf Erden. Aber der Bund mit Abraham wurde ganz speziell mit seiner Nachkommenschaft geschlossen, mit Abrahams Nachkommenschaft über Isaak und Jakob. Dann der Bund mit Israel am Sinai, zu dem die Kaschrut-Gesetze gehören, der wurde ausdrücklich mit dem Volk Israel geschlossen und nicht mit allen Völkern. Und darum ist es vollkommen falsch, wenn man diese Gebote dann direkt auf die ganze Menschheit übertragen will oder auf die Gemeinde übertragen will im Neuen Testament, denn die Gemeinde steht ausdrücklich nicht unter dem Bund vom Sinai. Und so weiter. So muss man also diese Bündnisse unterscheiden und auch beachten, mit wem sie geschlossen worden sind oder noch geschlossen werden. Wir können also die ganze Heilsgeschichte von der Schöpfung bis zur Neuschöpfung, also beschrieben in 1. Mose bis Offenbarung, einteilen in sieben Epochen, entsprechend diesen sieben Bündnissen mit Adam, Noah, Abraham, Israel, David, Zedekia und nochmals mit Israel. Sie sehen, der mittlere Bund, der vierte Bund, wurde mit dem Volk Israel geschlossen. Das ist der sogenannte alte Bund. Und der siebte Bund wird wieder mit Israel geschlossen werden als der neue Bund. Nun, wir stehen vor der Frage, was gilt für Christen? In Römer 10, Vers 4 wird erklärt, denn Christus, das ist das griechische Wort für Messias, denn Christus oder der Messias ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Was bedeutet dies? In Römer 7, 1 bis 6 wird erklärt, mit dem Tod endet die Unterstellung unter ein Gesetz. Das ist ganz grundsätzlich so, nicht wahr? Jeder Deutsche untersteht dem deutschen Gesetz. Aber wenn ein Straffälliger, der eine Bank überfallen hat, verfolgt wird von der Polizei und wenn er in dieser Verfolgungsjagd schließlich mit seinem Auto in eine Betonwand fährt und stirbt, dann ist das Ende gekommen. Das heißt, die weitere Verfolgung wird nicht mehr fortgesetzt. Das deutsche Gesetz gilt nur, solange jemand lebt. Und das, erklärt Römer 7, gilt grundsätzlich. Auch mit dem Gesetz Mose, mit dem Gesetz vom Sinai. Mit dem Tod endet die Unterstellung unter ein Gesetz. Und dann erklärt Römer 7, bekehrte Juden, also Juden, die Jesus Christus als Messias erkannt haben, ihre Schuld ihm aufgedeckt und bereut haben, die stehen nicht mehr unter dem Bund vom Sinai, weil sie mit Christus gestorben sind. Der Messias ist gekommen, um für unsere Sünden zu sterben, als Stellvertreter. Und jeder, der an ihn glaubt, wird mit dem Messias identifiziert. Und zwar so, dass sein Tod jedem, der an ihn glaubt, wirklich von Herzen an ihn glaubt, ihm zugerechnet wird. Und damit ist das Ende gekommen. Ein Jude steht dann nicht mehr unter dem Bund vom Sinai. In 1. Korinther 9, Vers 19 sagt der Apostel Paulus, selber Jude, denn wiewohl ich von allen frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, auf dass ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden geworden wie ein Jude, auf dass ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie unter Gesetz, wiewohl ich selbst nicht unter Gesetz bin. Auf dass ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie ohne Gesetz, wiewohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, auf dass ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher, auf dass ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, auf dass ich auf alle Weise etliche errette. Hier erklärt der Apostel Paulus, ich stehe nicht mehr unter dem Gesetz vom Sinai. Aber trotzdem lebe ich weiterhin jüdisch, um Juden zu gewinnen. Denn für orthodoxe Juden ist es absolut unverständlich, wie dieser Wechsel da gekommen sein soll. Und es wäre für sie ein unnötiges Ärgernis, wenn Paulus sich eben nicht mehr an diese Gebräuche der Tora gehalten hätte. Und darum lesen wir in der Apostelgeschichte, wie der Apostel Paulus weiterhin in die Synagoge ging. Er ging auch weiterhin in den Tempel. Er hat zum Beispiel Timotheus beschnitten, weil er jüdischer Abstammung war. Und es wird ausdrücklich gesagt, um der Juden willen. Nicht, weil die Beschneidung irgendwie notwendig gewesen wäre. Aber Timotheus war jüdischer Abstammung über seine Mutter und Großmutter. Und so war das eben möglich. Sein Mitarbeiter Titus, der keine jüdische Abstammung hatte, hat er nie beschnitten. Da ist ein ganz wichtiger Unterschied. Also ein Jude ist dem Juden wie ein Jude, damit er sie gewinnt, obwohl er selber nicht unter Gesetz steht. In Apostelgeschichte 15 wird beschrieben, wie in den ersten Jahren der Christenheit die Frage aufkam, und nun, wie steht das mit Menschen, die an Jesus Christus glauben, die aber keine jüdische Abstammung haben? Sollten die beschnitten werden? Sollten die Gebräuche vom Bund, vom sinaitischen Bund weiterhin eben auch einhalten? Und da wird klar gemacht, nein. Gläubige, die aus dem Heidentum kommen, sollen nicht beschnitten werden. Und sie sollen nicht unter die Gesetze vom Sinai gestellt werden. Und das hat Paulus dann auch später in seinem Galaterbrief absolut klar gemacht. Das darf nicht sein. Es wäre sogar ein schwerer Irrtum, wenn man Nichtjuden unter die Gebräuche des Sinaitischen Bundes führen würde. Aber er als Jude konnte das durchaus weiterhin tun. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 18 hat er sogar das Gesetz des Naziräers für einige Zeit auf sich angewendet. Das war ja ein freiwilliges Gesetz. Man konnte selber bestimmen, ich bin Naziräer für 3 Monate oder für 20 Jahre. Und so hatte Paulus auch dieses Gelübde auf sich bezogen. Aber nie hätte er das irgendwie zugelassen, dass Nicht-Juden so etwas tun würden. Also der Galaterbrief ist ganz klar. Keine rituelle Beschneidung für Nichtjuden, keine jüdischen Feste für Nichtjuden. Übrigens, Passafeier. Dort wird vorausgesetzt, wer am Passa teilnimmt, muss beschnitten sein. Sonst steht er unter Todesstrafe. Das ist also nicht eine Kleinigkeit, wenn man unbeschnitten das Passa feiert. Aber eben, der Galaterbrief macht klar, überhaupt nicht für Nicht-Juden. In Kolosser 2, Vers 16 erklärt der Apostel Paulus den nicht-jüdischen Kolossern, so richte euch nun niemand über Speise oder Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist Christi. Lasst niemand euch um den Kampfpreis bringen. Also er erklärt, niemand kann euch irgendwie verurteilen, als würdet ihr nicht biblisch leben, wenn ihr diese Kaschrut-Gesetze in Bezug auf Speise, Trank und so weiter nicht übernehmt. Denn die sind nur für Israel gedacht, nur für solche unter dem Bund vom Sinai. Auch die Feste, Neumondfest, Sabbate, das ist alles nicht für die Gemeinde bestimmt. Aber der Text macht klar, sie sind ein Schatten der zukünftigen Dinge. Das heißt, all diese Gebräuche und Einrichtungen hat Gott gegeben, um damit ein Schattenbild zu werfen auf Dinge, die einmal Realität werden sollten, wenn der Messias käme. Der Messias hat den Körper, die Wirklichkeit gebracht. Dieser Körper, diese Wirklichkeit des Messias hat einen Schatten geworfen und dieser Schatten ist in diesen Einrichtungen des Alten Testaments zu sehen. Man beachte, der Schatten ist natürlich nur ein Umriss und nur zweidimensional, im Gegensatz zum Körper, der dreidimensional ist. Also, um diese Schattenbilder des Alten Testaments zu verstehen, braucht man die Kenntnis des Körpers. Wenn man nur von einem Schatten auf die Realität schließen will, kann man sich je nach Winkel, Einfallswinkels des Lichtes, sehr, sehr irren, nicht wahr? Aber wenn man vom Körper her kommt, kann man den Schatten richtig deuten. Auch in Hebräer 10, Vers 1 wird erklärt, denn da das Gesetz, gemeint ist die Tora, die Gebote vom Sinai-Bund, denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es nimmer mit denselben Schlachtopfern, welche sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die hinzunahenden vollkommen machen. Auch hier wird klar gemacht, das Gesetz hatte eine vorschattierende Bedeutung auf all die Segnungen, die zukünftigen Segnungen, die der Messias einmal bringen sollte. Wir sehen an vielen anderen Stellen, wie der Apostel Paulus diese Übertragungen gemacht hat. Zum Beispiel das Gesetz über das dreschende Rind, dem man beim Dreschen das Maul nicht verbinden durfte, gemäß 5. Mose, damit es während der Arbeit auch ein bisschen von den Körnern fressen konnte. Dieses Gesetz des dreschenden Rindes wird von Paulus in 1. Korinther 9, Vers 9 bis 10 angewendet auf Evangelisten, die auf Menschen, die am Evangelium dienen, vollzeitlich. Und da wird klar gemacht, der dem Herrn dienende Evangelist hat ein Recht, vom Evangelium zu leben. Das heißt, es ist richtig, wenn er auf Unterstützung zählt von den Gläubigen für seinen Dienst. Dann in 1. Korinther 9, 13 bis 14 wendet Paulus auch so das Essen von Friedensopfern an. Und auch überhaupt die Opfer des Alten Testamentes, die werden in Hebräer 9 bis 10 gedeutet als Hinweise auf das Opfer des Messias, Jesus Christus, auf Golgatha. Ganz wichtig, in Römer 7, Vers 14 wird von Paulus erklärt, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Die Tora und all diese Einrichtungen, all diese Gesetze, all diese Gebräuche sind nicht etwas Minderwertiges. Sie sind geistlich, vom Geist Gottes gewirkt und sie haben eine geistliche Bedeutung, tiefe Bedeutung. In Römer 15, Vers 4 wird erklärt, also im Neuen Testament, denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Auf dass wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Es ist völlig unverständlich, wie es Christen geben kann, die sagen, das Alte Testament ist nichts für uns. Das hat mit uns nichts zu tun. Das ist vollkommen im Widerspruch zu dem, was das Neue Testament sagt. Denn es erklärt, dass alles, was im Alten Testament zuvor geschrieben worden ist, ist gerade zur Belehrung der Christen geschrieben. Aber man muss die Dinge korrekt anwenden und eben die verschiedenen Bündnisse unterscheiden und so weiter. Eine wichtige Belehrung finden wir ferner in 1. Timotheus 4, Vers 4 bis 6. Da sagt wieder der Apostel Paulus, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich. Das war eine sehr interessante Aussage im Zusammenhang mit den Kaschrut-Gesetzen, die wir besehen werden. Dort lesen wir von unreinen Tieren, die ein Gräuel sind. Nun wird hier erklärt, jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich. Also diese Unreinheit, dieses Gräuelhafte ist nur von symbolischer Bedeutung. Wir werden sehen, dass zum Beispiel das Schwein ein unreines Tier ist. Aber hier wird erklärt, das bedeutet nicht, dass das Schwein in sich etwas Unreines wäre. Es ist ein Geschöpf Gottes. Es ist gut als Geschöpf Gottes. Aber es hat von Gott gegeben Verhaltensweisen, die eine geistliche Botschaft vermitteln und uns erklären, was in geistlicher Hinsicht wirklich unrein und gräuelhaft ist. Aber das Tier selber ist absolut gut, nicht verwerflich. Ich wiederhole, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dieses den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener von Christus Jesus sein, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, welche du genau gefolgt bist. Also hier wird erklärt in Bezug auf die Gemeinde, die nicht um den Bund vom Sinai steht, dass es auch keine Tiere gibt, die man nicht essen dürfte, weil sie etwa unrein wären. Nein, nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Wir müssen Gott für alle Speise danken und sie bewusst aus seiner Hand nehmen. So wird eben das Essen geheiligt. Das heißt eben bewusst auf die Seite gestellt als etwas, das wir aus der Hand des Schöpfers annehmen. Nun kommen wir dem Thema immer näher. Ich möchte etwas Grundsätzliches sagen zur Lehre von 3. Mose 11. Das dritte Buch Mose ist grundsätzlich das Buch der Heiligkeit. Sie finden in diesem Buch den Begriff heilig, heiligen, Heiligkeit, Heiligtum und so weiter etwa 150 Mal. Das Buch ist also durch diese Wurzel Q, D, Sch förmlich gekennzeichnet. Ich war Kadash, Kodesh und so weiter. All die Ableitungen von dieser Wurzel finden sich eben etwa 150 Mal in diesem Buch. Wichtig noch zur Abfolge der ersten drei Bücher der Bibel. Das erste Buch der Bibel ist ja das erste Buch Mose. Es berichtet über die Verdorbenheit des Menschen durch die Sünde. Es beginnt mit der vollkommenen Schöpfung und schon in Kapitel 3 zeigt es, wie durch den Menschen und seine Rebellion gegen den Schöpfer die ganze Schöpfung verdorben und durch die Sünde entstellt wurde. Aber im zweiten Buch Mose geht es um das Thema der Erlösung durch das Blut des Lammes. Nicht wahr? Im zweiten Buch Mose findet man Israel als ein Sklavenvolk in Ägypten unter der Bedrohung des Todes. Alle Jungs sollten im Nil ersäuft werden. Aber dann beschreibt dieses zweite Buch Mose, wie Israel aus diesem Verhängnis des Todes und der Sklaverei befreit wurde. Und bevor die Befreiung stattfand, mussten sie das Passa Opfer essen und das Blut an die Türpfosten ihrer Häuser streichen. Und dann kam die Befreiung. Ein Sklavenvolk wurde frei. Und das ist das Thema im zweiten Buch Mose. Und nun fügt sich eben die Botschaft des dritten Buches Mose nahtlos an. Dort geht es um die Gemeinschaft eines erlösten Volkes mit Gott in der Anbetung. Darum wird im dritten Buch Mose erklärt, wie Israel genau im Einzelnen Gott Opfer der Anbetung darbringen sollte. 3. Mose 11, 44 ist der Schlüsselvers für das dritte Buch Mose. Gott sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Heilig sein bedeutet im Hebräischen abgesondert sein, getrennt sein vom Bösen. Gott sagt, ich bin heilig. Das heißt, Gott kann mit dem Bösen, mit der Sünde nichts zu tun haben. Er kann keine Gemeinschaft haben. Und wenn ein Volk mit ihm aber Gemeinschaft haben will, dann muss es selber auch heilig sein. Das heißt getrennt vom Bösen, vom Unreinen. Und so erklärt dann 3. Mose 11, Vers 47, es geht hier darum, dass Israel lernt, zwischen rein und unrein zu unterscheiden. Und darum geht es bei diesen Kaschrut-Gesetzen. Aber eben, wir werden nun miteinander genauer hinschauen und lernen, was diese symbolischen Hinweise auf rein und unrein in ihrer wirklichen geistlichen Bedeutung für uns etwas zu sagen hat. Nun, ich lese mal aus 3. Mose 11 die ersten 7 Verse. Es geht hier um die Kaschrut-Gesetze für Säugetiere. Da wird erklärt, dass wiederkäuende Paarhufer, die sind koscher für die Nahrung. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach zu ihnen. Redet zu den Kindern Israel und sprecht, dies sind die Tiere, die ihr essen dürft, von allen Tieren, die auf der Erde sind. Alles, was gespaltene Hufe, und zwar ganz gespaltene Hufe hat und wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Nur diese sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuenden und von denen, die gespaltene Hufe haben. Das Kamel, denn es wiederkäut, aber es hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll es euch sein. Und den Klippendachs, denn er wiederkäut, aber er hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Und den Hasen, denn er wiederkäut, aber er hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Und das Schwein, denn es hat gespaltene Hufe, und zwar ganz gespaltene Hufe, aber es wiederkäut nicht. Unrein soll es euch sein. Also, klar, von den Säugetieren dürfen die wiederkäuenden Paarhufer gegessen werden. Das sind Rinder, Schafe, Ziegen und so weiter. Im Text werden einige Spezialfälle ausdrücklich noch erwähnt, zum Beispiel auch den Hasen. Viele haben ja darüber gespottet, die Bibel erzähle hier einen totalen biologischen Unsinn, der Hase wiederkäue. Nun, es steht hier, der Hase wiederkäut, aber es steht hier nicht, er habe 4 Mägen wie ein Rind. Da sind wir uns einig, jedes Mal, wenn man einen Hasen oder ein Kaninchen schlachtet, da kommt nur ein Magen raus. Aber 1880 etwa wurde die besondere Art des Wiederkäuens zum ersten Mal biologisch beschrieben in der Wissenschaft. Es ist nämlich so, dass der Hase die Nahrung frisst, dann ausscheidet in Form von grünen Kügelchen. Die werden dann nochmals gefressen, normalerweise nachts, direkt an der Austrittsstelle abgenommen. Und beim zweiten Durchgang kann harte Zellulose, die der Hase eben nicht verdauen könnte, kann dann aufgespaltet werden. Auch Vitamin B wird entnommen. Man hat herausgefunden, diese Art des Wiederkäuens ist so wichtig, wenn man die Hasen oder Kaninchen 3 Wochen daran hindert, sind sie tot. Nun, hier hat einfach die Wissenschaft etwa 3500 Jahre geschlafen. Denn die Hasen machen das eben meistens nachts, wenn Wissenschaftler meistens auch schlafen. Ja, das nur so nebenbei, das ist ja nicht unser Thema. Ja, also diese gespaltenen Hufe bei den wiederkäuenden Paarhufer, das sind die Zehen 3 und 4, die sind groß. Und die sogenannten Afterklauen Nummer 2 und 5, die sind dort klein, wenn man hier auf dem Bild sieht. Die Nummer 1, wenn man das anatomisch vergleicht mit dem menschlichen Fuß, der menschlichen Hand, fehlt. Natürlich in Anführungsstrichen fehlt. Der Schöpfer hat das hier nicht dazugegeben. Diese 4 Zehen bilden zusammen eine breite Sohlenfläche. Und das führt dazu, dass dadurch das Einsinken auf weichem und lockerem Untergrund gehindert wird. Also, sobald der Boden weich und locker ist, kriegen diese Afterklauen Nummer 2 und 5 ihre Bedeutung. Dadurch wird eben die Gesamtfläche des Fußes, der Sohlenfläche wird dadurch vergrößert. Und das Tier sinkt nicht so ein. Nicht oder nicht so sehr. Und nun, was hat das für eine geistliche Bedeutung? Das zeigt, diese Tiere, die möchten nicht in den Morast einsinken. Es symbolisiert den Hass gegen das Böse. Nicht wahr? Hass ist ja an sich etwas Schlechtes, wenn er einfach gegen Menschen gerichtet ist. Aber in Hebräer 1, Vers 9 wird gesprochen über den Hass der Gesetzlosigkeit. Und das wird hier ausgedrückt. Also, das Tier ist anatomisch dadurch gekennzeichnet, dass es sich nicht verunreinigen will. Genauso wie das vorbildlich gesagt wird von Daniel. In Daniel 1, Vers 8. Als er nach Babylon kam, wollte er sich nicht mit dem Götzendienst der Babylonier verunreinigen. Und er hat sich im Herzen fest vorgenommen, ich will mich nicht verunreinigen. Und das sollte jeden Christen charakterisieren. In 5. Mose 14, wo wir eben auch diese Kaschut-Gesetze finden, da wird nicht einfach das Gleiche nochmals wiederholt, sondern wir haben auch hier Ergänzungen. Und so wird klar, dass eben nicht nur die Haustiere gegessen werden dürfen, die diesen Voraussetzungen entsprechen, sondern auch Wildtiere, also nebst Rind, Schaf, Ziege, darf auch der Hirsch, die Gazelle, der Damhirsch, der Steinbock, die Addax-Antilope, die man hier auf dem Bild sieht, habe ich in der Negev-Wüste fotografiert, die Addax-Antilope, die Bergziege, das wilde Schaf gegessen werden. Ist alles koscher. Diese Tiere weisen hin auf Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist und er wollte mit der Sünde gar nichts zu tun haben. Also er hat das ganz vollkommen ausgelebt. Und darum sind die Opfertiere im Alten Testament, die eben auf Christus hinweisen, nur koschere Tiere. Wie eben Stier, Ziege, Schaf, wenn es sich um Säugetiere handelt. Und das Essen dieser Tiere drückt ja aus, beim Essen nimmt man das Fleisch dieser Tiere in sich auf. Man assimiliert es. Es wird Teil von einem. Und so muss man sich als Christ fragen, womit fülle ich mich? Womit ernähre ich mich in geistlicher Hinsicht? Ist Jesus Christus meine Speise? Oder orientiere ich mich an ganz anderen Vorbildern? Noch eine zusätzliche allgemeine Bemerkung zu diesen wiederkäuenden Paarhufer. Diese Pansentiere, also die eben vier Mägen haben und einer davon ist der Pansen, der ganz wichtig ist für die Wiederkäuer. Pansentiere wie Rinder, Schafe und Ziegen besitzen in ihren Mägen eine reiche Bakterienflora zur Aufspaltung und Verwertung der härtesten Gräser. Dadurch können sie von Futter leben, das für die Menschen unbrauchbar ist. Und das ist eigentlich sehr wichtig bei beschränkten Ressourcen. Nicht wahr? Schweine, die haben die gleichen Ansprüche an die Nahrung wie Menschen. Es gibt immer noch Leute, die denken, Schweine, die können den Abfall essen. Das ist völlig falsch, das ist auch sehr schädlich. Aber Schweine lieben das Gleiche, was Menschen lieben. Liebt man ein gutes Rindfleischstück, das lieben Schweine auch. Haben man gerne Karotten, Schweine lieben das auch. Salat, Schweine lieben das auch. Und eben diese Einrichtung für Israel war auch in ganz natürlicher Hinsicht sehr weise. Dadurch, dass die Israeliten für die Fleischernährung nur diese reinen Tiere benutzen durften, hatten sie damit Haustiere, die eben Pflanzen fressen können, wie Gras, was die Menschen nicht fressen können. Denn diese Zellulose ist zu hart für unseren Magen. Und das ist eben nützlich, wenn wir das essen können, was unsere Haustiere nicht fressen. Es kommt noch was dazu. Man hat herausgefunden in der modernen Biologie, dass wiederkäuende Spalthufer weniger anfällig sind auf Krankheitserreger als andere Tiere, wie zum Beispiel Schweine. Darum ist es auch eine wichtige Grundregel, Schweinefleisch muss länger gebraten werden als Rindfleisch, um eben gewisse Erreger, die da sein könnten, zu vernichten. Nun kann jemand sagen, ja, aber was ist denn mit dem Rinderwahnsinn? Ja gut, den Rinderwahnsinn gab es in der Zeit des Alten Testaments nicht. Und das ist ein modernes Problem, das gekommen ist dadurch, dass man aus Geldgier letztlich den Rindern begann, Fleisch als Futter abzugeben, in Form von Tiermehl. Also etwas völlig Unnatürliches. Jedes Kind weiß, dass Kühe keine Kühe fressen. Und trotzdem hat man eben solches Fleisch den Tieren verfüttert. Und dadurch ist überhaupt das Problem des Rinderwahnsinns entstanden. Also Rinderwahnsinn ist eine Folge des Menschenwahnsinns. Aber lassen wir das auf der Seite, dann kann man sagen, diese Fleischgrundlage, wie sie in den Kaschrut-Gesetzen vorgestellt wird, ist die ideale Grundlage für eine gesunde Ernährung. Nun interessiert uns aber eben insbesondere die geistliche Bedeutung für die Christen. In 1. Johannes 2, Vers 6 lesen wir, wer da sagt, dass er in ihm bleibe, also mit Christus eng verbunden bleibt, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Ich habe erklärt, Rind, Schaf, Ziege, diese Opfertiere weisen hin auf Jesus Christus. Und er hat in seinem Leben vollkommen gezeigt, was es heißt, gottgemäß zu leben und nicht in den Schmutz der Sünde einzusinken. Und nun, das sollte auch die Christen, seine Nachfolger, kennzeichnen. Und die Bibel lehrt, wie kann ein Christ Christus immer ähnlicher werden? Ganz einfach, indem er sich mit Christus beschäftigt, ihn ansieht. 2. Korinther 3, Vers 16 sagt, 2. Korinther 3, Vers 18 sagt, wir aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden in sein Bild verwandelt werden. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also die Beschäftigung mit Jesus Christus, das von sich selber wegschauen, auf ihn hin, das verändert uns immer mehr in sein Bild. Und das Essen ist eben ein in sich aufnehmen, ein sich aneignen. Nicht wahr? Wenn Jesus Christus in Johannes 6 sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann sagt er, jeder, der von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Wer dieses Brot sich aneignet, so bedeutet Essen eben geistlicherweise Christus aufnehmen ins Innere, ins Herz, sich mit ihm innerlich beschäftigen. Ich war Feuerbach, dieser alte Atheist aus dem 19. Jahrhundert, der hat ja einmal gesagt, der Mensch ist, was er ist. Er wollte damit etwas ganz anderes sagen. Aber diesen Satz so für sich genommen ist in unserem Zusammenhang absolut ideal. Der Mensch ist, was er ist. Das heißt, das, was wir an Nahrung aufnehmen, das adaptieren wir, das assimilieren wir, das nehmen wir in uns auf, es wird Teil von uns. Und so ist es auch, wenn man sich mit Christus beschäftigt beim Bibellesen, ihn anschaut, dann wird man eben in sein Bild verwandelt. Nun wird aber hier gesagt von den reinen Säugetieren, dass ein weiteres Kennzeichen ist das Wiederkäuen. Das heißt, diese Tiere essen ihre Nahrung zweimal, zwecks besserer Verwertung der Nahrung. Und so können wir das Wiederkäuen so übertragen. Man hört zum Beispiel eine Predigt. Und es ist ja bekannt, wenn man eine Predigt anhört, bleibt nur ein relativ kleiner Prozentsatz hängen für die weitere Zeit. Aber es gibt ein ganz einfaches Rezept, wie man das deutlich verbessern kann, diesen Prozentsatz. Das ist, man macht sich zum Beispiel Notizen und denkt nachher nochmals über das Gehörte nach. Das ist Wiederkäuen. Und so kann man das Wort Gottes, das verkündigte Wort Gottes, viel besser in sich aufnehmen. In Jeremia 15, Vers 16 sagt der Prophet, deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen und sie waren mir zur Wonne und Freude meines Herzens. Da sehen wir also das Lesen der Bibel und durch das Lesen, wie Jesus Christus beschrieben wird, im Alten und im Neuen Testament, da können wir uns nähren und indem wir darüber weiter nachdenken, können wir wiederkäuen. Und so wird es Teil von uns. Nun haben wir aber eben Ausnahmen gesehen oder Spezialfälle. Das Schwein wurde speziell erwähnt. Es hat auch gespaltene Hufe, und zwar ganz gespaltene Hufe, aber es wiederkäut nicht. Es ist unrein. Und wenn wir jetzt die Verhaltensweise des Schweines anschauen, können wir sagen, wenn man nur anatomisch die Füße betrachtet, würde man sagen, das ist ein Tier, das nicht gerne in den Morast einsinkt. Aber das ist eine große Täuschung. Es ist ein Tier, das es sogar liebt, sich im Morast zu drehen. Natürlich hat das alles eine biologische Bedeutung, nicht wahr? Und ist für das Schwein auch gut so. Aber es ist eben gegeben, um etwas zu illustrieren. Das illustriert einen Menschen, der so nach außen hin vorgibt, er lebe, er wolle gerecht leben, er hasse das Böse, er liebe Recht und Gerechtigkeit, aber in Wirklichkeit ist das nur eine Täuschung. Wenn man das Leben genauer studiert, sieht man, das ist jemand, der es liebt, sogar sich richtig im Dreck zu drehen. Das Schwein wiederkäut nicht. Nun, beides gehört zusammen. Ein Christ, der eben dadurch gekennzeichnet ist, dass er das Böse hasst und bei seinem Wandel, bei seinem Gehen durch das Leben, durch diese Welt, da möchte er vermeiden, dass er irgendwo in den Dreck einsinkt. Aber es ist kombiniert mit dem Wiederkäuen. Ein Christ ist auch dadurch gekennzeichnet, dass er die Bibel liebt. Sie liest, darüber nachdenkt und eben das Wort Gottes so in sich aufnimmt, assimiliert. Und das wiederum hilft, um gottgemäß leben zu können. Also die gespaltenen Hufe und das Wiederkäuen, das gehört zusammen. Und beim Schwein sehen wir eben den äußeren Anschein, gerecht leben zu wollen, aber überhaupt kein Appetit auf Gottes Wort. Es wiederkäut nicht. In 2. Petrus 2, 20 bis 25 steht Folgendes. Es geht um Menschen, die äußerlich zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, aber eben leider nur durch eine oberflächliche Bekehrung, ohne Wiedergeburt. Und dann erklärt der Apostel Petrus in diesem Zusammenhang Folgendes. Denn wenn sie entflohen den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus, aber wiederum in diese verwickelt, überwältigt werden, so ist ihr letztes ärger geworden als das erste. Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als nachdem sie ihn erkannt haben, umzukehren von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen. Der Hund kehrte um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Das ist also jemand, der äußerlich Christ geworden ist, aber später wieder in den alten Dreck zurückkehrt und sich darin wieder wälzt Und das letzte ist sogar ärger als das erste. Dann haben wir ein weiteres Beispiel, das Kamel, beziehungsweise Dromedar. Denn das hebräische Wort für Kamel im Alten Testament bezeichnet immer das Dromedar. Das zweihöckrige Kamel wurde nämlich erst nach biblischer Zeit aus Zentralasien importiert in den Nahen Osten. Also immer wenn die Bibel spricht, auch schon zur Zeit von Abraham, über Kamele, ist damit das einhöckrige Kamel, das Dromedar, gemeint. Hier sieht man auf dem Bild den typischen Fuß des Kamels, das aber eben nicht dem entspricht, wie der Fuß der Paarhufer, der wiederkäuenden Paarhufer, aufgebaut ist. Und so wird das Kamel eben als unrein hingestellt. Da haben wir jetzt ein Tier, das zwar wiederkäut, aber eben diese Beschaffenheit, die davon zeugt, es möchte nicht in den Dreck einsinken, ist beim Kamel nicht gegeben. Das können wir also übertragen auf einen Menschen, der sich zwar sehr wohl für die Bibel interessiert und gerne darüber nachdenkt, weil er findet das eine ganz tolle Sache, aber wenn man sein Leben ansieht, sein Wandel in dieser Welt, dann merkt man kein Interesse, das umzusetzen. Und die Bibel sagt, unrein. Ja, an dieser Stelle wollen wir einen kurzen Unterbruch machen. Wie gesagt, eine kurze musikalische Einlage.